Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Jetzt habe ich zwei Stellvorlagen gekriegt zu dem Thema. Von dir, von Marc und von der Manuela. Ich möchte mit euch, weil das Wetter heute so schön ist, einen Ausflug machen. Ich habe draußen einen Neunsitzer, da können einige mitfahren. Bei diesem wunderschönen Wetter, wo man hier die Berge sieht und so weiter. Also, wir werden uns heute in Richtung Gründen bewegen. Das heißt, wir wollen heute eine Wanderung auf den Gründen machen. Ihr steigt ein, wir fahren Allgäu Kreuz, Waltenhofen. Und da kommt ja so eine Stelle auf der B19 nach Waltenhofen irgendwann. Kommt links ein wunderschöner Blick auf den Gründen. Jetzt stellt es euch mal vor, wir fahren da, hinten sitzen vielleicht ein paar Kinder und ein paar Erwachsene. Wir fahren da und dann sage ich, jetzt in einer Minute seht ihr links den Gründen mit der wunderschönen Antenne drauf und dem Jägerdenkmal. Wir schauen nach links. Der Gründen ist weg. Der ist nicht mehr da. Dann schauen wir weiter. Dann gehe ich hinten, da bei Oberstdorf, neben dem Rubihorn. Hä? Da ist der Gründen jetzt. Eigenartige Vorstellung, oder? Aber genau das habe ich mir nämlich gedacht, als ich nicht zum ersten Mal das Wort von Jesus gelesen habe, in Matthäus 17, 20. Bis 21, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie Senfkorn, also der kleinste oder einer der kleinsten aller Samen, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Habt ihr euch über das Wort auch schon mal gewundert? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, entweder Jesus hat es im übertragenen Sinne gemeint oder Jesus hat es wörtlich gemeint. Wenn er es wörtlich gemeint hat, dann hat es wahrscheinlich noch nie einen richtig Glaubenden im Allgäu gegeben. Denn unserer Erfahrung nach bleiben die Berge da stehen, wo sie stehen. Es kann zwar sein, dass vielleicht mal ein Teil von einem Berg abbricht, wie zum Beispiel der Hochvogel, wo vielleicht mal oben ein Teil wegbricht. Aber in der Regel bleiben die Berge da stehen, wo sie stehen. Oder Jesus will uns irgendwie eine andere Lektion sagen. Aber wir wollen uns dann näher mit der Thematik nur beschäftigen. Es kommt eigentlich dreimal in den Evangelien vor, diesen Text, den wir heute behandeln. Ich wollte eigentlich alle drei behandeln, aber ich habe mir jetzt entschieden für den Matthäus. Für den Text, da steht eigentlich alles drin, was wir behandeln. Also es sind kleine Abweichungen nur zwischen Markus, Lukas, aber ich habe mich jetzt für Matthäus entschieden. Matthäus 17, ab Vers 14 möchte ich mit euch mal lesen. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus, und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von dorthin, und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Im Zusatz gibt es dann noch, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also das Thema heute, Glaube, der die Berge versetzt, gibt es das überhaupt? Und ich habe drei Gliederungspunkte heute. Wie heilte Jesus? Der erste. Der zweite, warum konnten die Jünger nicht heilen? Und was ist Glaube, der Berge versetzen kann? Aber jetzt mal ganz von vorne, wie ist die Situation? Die Verse davor müssen wir ja noch mit einfließen lassen. Auch ein sehr einschneidendes Ereignis. Ich glaube sogar, dass es einer der prägnantesten Geschehen sind, die die Jünger hier erlebt haben. Nämlich hier eigentlich nur Petrus, Jakobus und Johannes. Ja, der Herr Jesus nahm ja diese drei Jünger mit auf diesen Berg und in Vers 17, Vers 2 heißt es, er, Jesus, wurde von ihnen umgestaltet oder vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und Mose und Elia erschienen ihnen ja auch. Petrus wollte dann gleich diese drei Hütten bauen. Eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Und am Ende kam diese Stimme von Gott Vater. Dieser, nämlich Jesus, ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Ja, beeindruckt von diesem Ereignis sind sie wahrscheinlich voller Fragen hinunter in die Zivilisation zurückgekommen. Mit diesem einschneidenden Ereignis kommen sie zurück und haben wahrscheinlich das noch im Kopf auch gehabt. So ist es doch bei uns auch. Wir erleben manchmal so Dinge mit dem Herrn und dann kommen wir aber wieder in das richtige Leben zurück. Und so war es hier auch bei den Jüngern. Sie haben wahrscheinlich schon gedacht, ja, wir sind jetzt im Himmel. Aber heruntergekommen in die Zivilisation sind sie dann wieder, hat sie die Realität wieder eingeholt. Und so ist es ja bei uns auch oft, oder? Wir wünschen manchmal schon im Himmel zu sein. Und dann kommen die alltäglichen Probleme und die holen uns dann immer wieder ein. So auch hier und heute, überall, wo wir hinschauen, begegnet uns Krankheit, Not, Corona. Menschen um uns herum werden krank, sterben. Und hier kommt ein Vater, der mit seinem Sohn mitleidet. Von Kind auf hatte er eine sehr schwere Krankheit. Fallsüchtig, mondsüchtig. Je nach Übersetzung, in manchen steht mondsüchtig, in manchen fallsüchtig. Aber was ist das für eine Krankheit? Mondsüchtig bezeichnet eigentlich eine Krankheit, die in ihren Erscheinungen so eine Art Epilepsie ist. Ja. Und hier als dämonisch oder dämonische Ursachen hat, auf jeden Fall wird es hier so bezeichnet. In Matthäus 4, Vers 24 werden Besessene und Mondsüchtige in einem genannt. Nach dem Namen zu schließen, nahmen sie wohl Einfluss auch auf diesen Mondwechsel. Und das ist ja heute noch aktuell, das ist also heute auch sehr aktuell. Menschen lassen sich von Mond beeinflussen. Sie lassen die Haare schneiden. Nach gewissen Zyklen oder die Blumen pflanzen und so weiter. Natürlich kann man hier nicht gleich von Besessenheit reden, das ist klar. Aber alles, wie alles halt, kann es auch in die Besessenheit führen. Wie wirkte sich diese Krankheit bei unserem Betroffenen hier aus? Es werden hier krasse Dinge gesagt. Schwere Anfälle, er leidet furchtbar, fällt ins Feuer und ins Wasser. Der Geist ergreift ihn, zerrt ihn zu Boden, er schäumt, knirscht, schreit, wird plötzlich aufgerieben und so weiter. Jesus sagt, dass hier ganz klar Dämonen am Werk sind. ob heute in der Epilepsie auch Dämonen am Werk sind, kann ich nicht fest behaupten. Ich bin kein Mediziner. Manche könnten da vielleicht jetzt was berichten. Ich möchte es auch nicht hier so darstellen, ja, oder dass es jeden, dass es so ist. Aber man kann es auch nicht ausschließen, gell? Also hier jedenfalls musste Jesus den Dämon bedrohen und austreiben. Also hier in unserer Geschichte ist klar von Dämonen die Rede. Der erste Punkt, wie heilte Jesus? Ist in jedem Evangelium ein bisschen anders. In Matthäus 17, Vers 18 bedrohte Jesus ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde war der Junge geheilt. In Markus ist ein bisschen anders. Da fragte Jesus den Vater, wie lange ist es her? Also so eine Art Diagnose so. Wie lange ist es her, dass es ihm geschehen ist? Ja, von Kindheit an. Wie heilte Jesus? Da müssen wir mal in Markus schauen. Markus 9, Vers 23. Bis 27 möchte ich mal mit uns lesen. Markus 9, 23 bis 27. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie, zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Also Jesus legt hier den Fokus auf den Glauben. Dem Glauben ist alles möglich, sagt er hier. Und der Vater sagt hier, ja, hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Und dann wurde er mit viel Kampf geheilt. Er war wie tot. Sie meinten sogar, er war gestorben. Jesus nahm ihn aber bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. In Lukas 9, Vers 42 musste Jesus nur in die Nähe kommen. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihm seinen Vater zurück. Also ähnlich wie bei Markus. Aber bei allen drei Beschreibungen wird eines deutlich. Die Heilung war mit viel Kampf, aber auch durch viel Glauben durchgeführt worden. Wir kommen zum zweiten Gliederungspunkt. Der zweite Gliederungspunkt, warum konnten die Jünger eigentlich nicht heilen? Als der Mann sagte, dass die Jünger es versucht hatten zu heilen, wie reagierte da Jesus? Sie haben es übrigens versucht, ne? Wie reagierte Jesus? Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch bleiben? So bezeichnet der Herr Jesus in allen drei Geschichten die Jünger. Also es sind nicht irgendwelche Dahergelaufene, sondern sind seine Jünger, die gerade teilweise mit ihnen die Allmacht Gottes ganz praktisch gesehen haben auf diesem Berg der Verklärung, ja, wie man es so bezeichnet. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht wird tatsächlich im Wort für das Volk Israel genannt. Bis zu dem Zeitpunkt, dass sie den Messias anerkennen und auch erstmal erkennen. Und das zieht sich durch die ganze Schrift durch. Das war eigentlich interessant. Ich habe an das eigentlich gar nicht so gedacht, aber ist wirklich vom 5. Mose 32, Vers 5 ist das erste Mal erwähnt. Da werden sie als ungläubiges und verkehrtes Geschlecht bezeichnet. Und auch in den Evangelien und in Apostelgeschichte 2, Vers 40, da heißt zum Beispiel, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, sagt dann der Petrus selber, obwohl er hier eigentlich so bezeichnet wird. Aber später gingen ihm ja die Augen auf, ja, und er kam zum Glauben, der Petrus, und dann hat er auch das gesagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Sogar Paulus sagt es in Philipper 2, Vers 15, das möchte ich auch mal lesen. Philipper 2, Vers 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also auch Paulus hat diesen Wortlaut verwendet. Also zusammengefasst kann man eigentlich hier Menschen einsetzen, die noch nicht den Messias als den Erlöser angenommen haben. Diese gehören eigentlich ganz automatisch zu diesem ungläubigen und verkehrten Geschlecht. Ja, und wir müssen davon ausgehen, dass Jesus hier zu diesem Zeitpunkt die Jünger tatsächlich als ungläubig angesehen hat, ja, und angesprochen hat. Und dann kommt auch noch dieses Wort Kleingläubiger, das hat auch der Mark schon angesprochen vorher, da steht im Urtext das Wort Apisteo, und das heißt eigentlich so viel wie kein Vertrauen setzen auf. Nicht glauben. Also das können durchaus auch Gläubige sein, ja, entweder Menschen, die vielleicht noch nicht ganz zum Glauben durchgedrungen sind, oder Gläubige, die einfach noch nicht glauben, wie die Schrift sagt, ja, oder noch Probleme haben mit manchen Dingen, ja. Das bezeichnen wir da eigentlich als Kleingläubige. In Markus 16, Vers 11, und da gibt es sogar Stellen, wo sie wirklich nach der Auferstehung auch gezweifelt haben. Zum Beispiel in Markus 16, Vers 11, als Maria Magdalena verkündigte, dass er lebe, glaubten sie nicht. Und auch im Lukas 24, Vers 11 steht, und diese Reden schienen ihnen, den Jüngern, wie Geschwätz. Sie glaubten ihnen nicht. Auch das ist so eine Art Kleinglaube. Also Jesus zählte die Jünger noch zu dem ungläubigen, kleingläubigen Geschlecht. Tatsächlich waren sie auch noch nicht richtig durchgedrungen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt komme ich zu dem dritten Gliederungspunkt, und das ist jetzt der umfangreichere Punkt, nämlich, was ist denn eigentlich Glaube, der Berge versetzen kann? Oder gibt es sowas überhaupt? Ich bin mir im Klaren, dass ich hier ein ganz schwieriges Kapitel aufschlage. Und mancher Prediger schlängelt sich vielleicht um dieses Thema rum. Und ich war auch ehrlich gesagt, und das sage ich auch ganz ehrlich, knapp dran, es über Bord zu schmeißen. Aber wenn es schwierig wird, das habe ich gelernt, im Beruf, im Sport oder wo auch immer du bist, wenn es schwierig wird, darf man nicht aufhören, darf man nicht aufgeben. Und deswegen ziehe ich das jetzt gnadenlos durch. Aber es kann sein, dass ich manche Dinge vielleicht offen lassen muss. Das muss man auch dazu sagen. Und ich werde es mit Sicherheit nicht bis ins Detail auslegen können. Die Jünger kommen ja nach dieser Heilung des besessenen Jungen zu Jesus und fragen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Können wir übrigens ein bisschen das Fenster aufmachen? Das wäre ganz super. Ein bisschen Luft reinlassen, das wäre... Mir ist es gerade ein bisschen stickig. Okay. Frischluftfanatiker halt. Okay. Wie reagierten die Jünger? In Matthäus 17, Vers 18 Und Jesus bedrohte ihn. Nee. Ach, jetzt bin ich, glaube ich, durcheinander gekommen. 17 Vers 18, glaube ich, gell? Genau. Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Von jener Stunde an war der Junge geheilt. Und im Lukas 9, Vers 43 staunten sie eigentlich nur über die Größe Gottes. In Markus 9, Vers 29 antwortete Jesus nur zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Also es waren ein bisschen unterschiedliche Heilungsprozesse da. So wollte ich das jetzt mal vorne rein sagen. Es kommt in den drei Texten nur einmal vor, dass wir im Punkto Glauben von Jesus so drastisch und für uns überspitzt dargestellt wird. Nämlich, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier und dorthin, und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Ja, was für ein kraftvolles und herausforderndes Wort ist doch das, über das sich eigentlich nachzudenken lohnt. Aber wo wir auch, denke ich, an unsere Grenzen kommen. Wie schon in der Eingangsgeschichte gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat Jesus es im übertragenen Sinne gemeint oder er hat es wörtlich gemeint. Übrigens, was ist schwerer als Berge zu versetzen? Das ist mir auf einmal so ein Gedanken gekommen. Für Gott jetzt, nicht für uns. Was ist für Gott schwieriger, Berge zu versetzen? Unser. Bitte? Genau, genau das ist es, Thomas. Das ist mir erst jetzt, weil Berge versetzen ist für Gott eigentlich kein Problem. Er hat doch ein Wort. Durch sein Wort die Erde erschaffen, das Weltall erschaffen. Und er kann auch durch ein Wort den Gründen ans Nebelhorn stellen, das ist kein Problem. Aber menschliche Herzen zu bekommen, das ist, glaube ich, das Schwierigste für Gott. Weil immer nur ein gewisser Prozentsatz der eigene Wille da ist, ja? Wo der Mensch sich entscheiden kann. Ja, wir müssen uns aber erstmal Gedanken machen, und darum habe ich hier auch dieses Teil hier aufgestellt. Was benötigt eigentlich der Glaube? Da möchte ich mit euch jetzt ein bisschen. Also ich hoffe, ihr könnt es lesen, ich habe keine so besonders schöne Schrift. In Klammer, der Berge versetzt. Das könnt ihr euch denken. Was braucht der Glaube überhaupt? Was braucht er? Ein paar Stichworte. Bitte? Also klar, er muss nicht groß sein, oder? Nicht groß. Okay. Bitte? Vertrauen. Ausführender. Okay. Bitte. Hoffnung, Bereitschaft. Also Hoffnung, dass er, die Hoffnung, dass er es tut, oder? Oder dass? Dass es stimmt. Was war das jetzt, das andere noch? Bereitschaft. Bereitschaft, ja. Fundament, okay. Zum Beispiel aus dem Wort, gell? Das ist auch, was könnte man noch sagen? Heiligen Geist, ja, also Fundament erstmal. Heiligen Geist. HG. Was war das? Entscheidung. Okay. Genau, also auch könnte man vielleicht in die Sparte Fundament setzen, also ein bisschen ein gewisses Wissensfundament zum Beispiel hat. Aha. Also jemand, an den ich glaube natürlich, gell? Es gibt ja Leute, die sagen, ist egal, was man glaubt. Genau, das meinst du jetzt wahrscheinlich, oder? Die richtige. Ja, genau, schreibe ich. Richtige Adresse ist gut. Boah. Kann ich gar nicht lesen, egal. Bitte? Unterstützung, ja, auf jeden Fall. Dass wir wissen, wir können es auf keinen Fall aus uns heraus. Ja, oder so, meinst du es? Okay. Beziehung? Haben wir schon, glaube ich. Ja. Nee. Nee, haben wir nicht. Okay. Bereitschaft war das. Beziehung jetzt inwiefern? Aha. Also. Aha. Okay. Hoffe, das versteht jetzt keiner miss. Gehorsam, ja. Also jetzt haben wir schon einiges, gell? Okay. Schau ich gerade mal, ob was fehlt. Bitte? Erkenntnis, okay. Okay, ich habe jetzt so Vertrauen, Glauben an die Allmacht Gottes. Verheißung haben wir, glaube ich, gell? Ich bin schwach, er ist stark. Dann geistliche Ausrichtung haben wir auch schon sinngemäß gehabt. Beharrlichkeit auch, das haben wir noch vergessen. Beharrlichkeit, kommen wir nachher noch drauf. Glaube, der Berge versetzt. Es gibt nochmal eine Parallelstelle, die lesen wir mal. Und zwar Matthäus 21, brauchst du bloß zwei Blätter weiter, oder drei. In 18, Vers 22, da kommt was Ähnliches. 21, Vers 18, des Morgens früh, aber als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu, und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum dort sogleich verdorrt? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, Zweifel, nicht zweifeln ist zum Beispiel, wäre auch noch so ein Punkt, gell? So werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Puh. Schwierig. Aber eine Geschichte mit dem fast gleichen Wortlaut, wie eigentlich im heutigen Predigttext, nur geht es jetzt um diesen Feigenbaum, den Jesus verdorren ließ. Aber gleichermaßen setzt ihr hier wieder einen drauf, nämlich wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Da steht jetzt, habt Glauben, zweifelt nicht, im Gebet glaubend begehren, dann werden wir empfangen. Mir ist in dem Punkt eingefallen, Matthäus 7, wo steht, 7 Vers 7 und 8, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt so einen Glauben praktisch werden lassen? Ist es nicht so, dass wir, wenn wir manchmal beten, dann tut sich nichts oder wenig? Manchmal ist es uns eher eine Entmutigung als eine Ermutigung. Ist es nicht so? Ist es nicht die Realität? Ich habe erlebt, dass hier eine Schwester fast geweint hat in der Gebetsstunde, weil sie so lange betet für Kinder, die hier zur Gemeinde gegangen sind und sich dem Wort Gottes abgewendet haben und sich nicht retten lassen. Es hat mich tief bewegt. Aber das ist doch oft die Realität. Wir beten und beten und beten und beten und es tut sich nichts. Aber jetzt, da fängt, genau an diesem Punkt fängt eigentlich das Vertrauen an. Mir ist in diesem Punkt auch die Predigt vom letzten Sonntag eingefallen. Und was wir im Glauben auch unbedingt mit einflechten lassen müssen. Was war denn der Anfang des Missionsbefehls? Wer weiß es noch? Was steht am Anfang des Missionsbefehls? Bitte? Genau. Da steht nicht, gehet hin, sondern als erstes steht einmal, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das vertauschen wir manchmal. Wir wollen schon was tun und wissen gar nicht, dass wir eigentlich zuerst mal auf die Allmacht Gottes hoffen müssen. Wenn wir Jesus gehören, ist alle Macht Gottes eigentlich in unserem Einflussbereich. Manfred Hausmann, Schriftsteller und Laienprediger, hat einmal gesagt, das allein bedeutet Glauben, buchstäblich keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben und keine Kraft in sich selbst und dennoch Vertrauen. Und dann wissen, was im Vers 20 steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, das steht nach dem Missionsbefehl. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und ich glaube, das ist der springende Punkt für den Glauben, der Berge versetzen kann. Ich glaube, hier ist ein Glaube gefragt, der eine extreme Herausforderung sein muss. Das sogar ein bisschen provokativ sein muss. Der Glaube, von dem hier die Rede ist, kann durchaus fordernd, unverschämt sein. Mir ist unwillkürlich an dieser Stelle eingefallen, und das wollen wir auch nochmal zusammen lesen, weil das einfach auch so gut ist. In Lukas 18, diese Witwe. In Lukas 18, Abvers 1. Das ist zwar ein Gleichnis, aber trotzdem sagt es uns sehr viel aus. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Deswegen wurde das Gleichnis geschrieben, ne? Oder Berichte von Jesus. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Hier ist von einem fordernden Glauben die Rede. Die Witwe, die nervte diesen Richter dermaßen, dass er sogar Angst hatte im übertragenen Sinne, dass er das Gesicht verlieren könnte. Aber wird er so einen Glauben hier auf dieser Erde finden? Bei mir wahrscheinlich nicht. Aber es gab in der Geschichte viele gläubige Gottesmänner und auch Frauen, die ihren Glauben, also durch ihren Glauben Enormes bewirkt haben. Sie hätten Jesus nicht fragen müssen, warum konnten wir ihn nicht austreiben. Sie nahmen alles im Glauben ein. Zum Beispiel George Whitefield, der durch seinen vorzüglichen Glauben predigte und erwartete, dass die Tauben durch die Melodie des Evangeliums hören und die Toten auf den befehlenden Ruf des Namens des großen Erlösers zum Leben erweckt würden. Und Tausende und Abertausende kamen zum Glauben. In den Tagen Rowlands Hills wurden einige der gemeinsten Menschen und Taugenichse, die London je beunruhigt haben, bekehrt. Warum? Weil Rowland Hill das Evangelium großen Sündern predigte und glaubte, dass er große Sünder bekehren würde. Er glaubte mit einer festen Überzeugung, dass besonders das Lumpengesindel sich erretten lassen würde. Und viele, viele, viele wurden gerettet. Und da fällt uns auch was auf. Gebet war da, Glaube war da, aber es war auch ein Handeln da. Also George Whitefield hat nicht gebetet und hat gedacht, Gott wird schon erretten, sondern er hat auch was getan. Er ist auch rausgegangen, hat verkündigt. Also nicht beten und nichts tun. Er nahm praktisch alles im Glauben ein, wie diese Witwe. Mir ist diese Woche bei der Vorbereitung ein ganz komisches Beispiel eingefallen. Nämlich unsere Katze. Unsere Katze ist ein Beispiel, wie man im Glauben einnimmt. Ich bin immer so in der Früh, ich bin ja, wer es weiß, ich bin ziemlich Frühstarter, ich fange also ziemlich früh zum Arbeiten an oder so zwischen 4:30 und 5:00 ungefähr, gehe aus dem Haus und manche wissen es auch, ich bin mit dem Rad unterwegs und immer kurz vorm Losfahren mache ich die Tür auf, schaue ein bisschen raus, regnet es, ist kalt, welche Handschuhe, welche Jacke und so weiter. Und in dem Moment, wo ich wieder reingehe, steht die Katze da. Ich habe sie nicht bemerkt, die ist von draußen rein, hat irgendwie durch mich durchgeschlichen und steht da und schaut auf die Türklinge. Türklinge heißt, mach auf, geh zu meinem Futternapf und gib mir was zu fressen. Wenn das nicht zieht, dann schaut die so lieb, ich weiß nicht, wo die das gelernt hat, in irgendeinem Model-Lehrgang oder sowas, keine Ahnung. Die schaut so lieb, da kannst du nicht widerstehen. Lieber kann man nur mal schauen. Und sie ist so lang, so beharrlich, bis ich zum Futternapf gehe und die Tüte da aufreiße und ihr was gebe. Und ich habe auch gedacht, eigentlich ist das, sollte man das so fast mit Gott machen, gell? So beharrlich zu sein. Ja, ja. Vielleicht war es jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, aber wir sollten ein bisschen beharrlicher sein im Glauben. Nicht so, ja, vielleicht und so ein bisschen und so. So fordernd, ja, so wie diese Witwe. Nicht loslassen, ja, dranbleiben an der Sache. John Rice hat mal gesagt, Glauben heißt nicht für wahr halten. Glauben heißt in Anspruch nehmen. Glaube ist die Gewissheit, dass Gott etwas tut, weil er es versprochen hat. Also, wenn Jesus sagt, dass wir sogar Berge versetzen können, dann versetzt er nicht den Gründen an einen anderen Platz, weil es dazu gar keinen Sinn gibt, gar keinen Grund gibt. Der steht da super als Wächter des Allgäus. Aber er kann unsere Problemberge wegnehmen und woanders aufstellen oder verschwinden lassen, wenn wir es ernstlich und zu seiner Verherrlichung tun und bitten. Einen Zusatz gibt es hier am Schluss noch, den wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, wenn wir ernstlich im Gebet etwas von Gott erwarten, nämlich diese Art fällt nicht aus außer Gebet und Fasten. Diesen Zusatz steht in manchen Übersetzungen. Da könnten wir jetzt natürlich auch wieder eine eigene Predigt halten, das ist klar. Aber Fasten und Beten ist auch so ein Test, ob ich es mit meinem Anliegen wirklich ernst nehme. Und das ausdrückt eine gewisse Demut vor Gott. Aber auch wieder Achtung, das ist auch wichtig, Fasten und Beten sollte nicht wie die Pharisäer rumposaunt werden, ich faste und bete und so weiter, sondern wir machen es nicht um Menschen, sondern Gebet und Fasten soll eine Sache sein, wo wir vor Gott machen. Ich bin mir bewusst, dass es heute in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht einfach fällt, wo wir wirklich alles haben, auch das zu praktizieren. Gerade deswegen, weil wir eben alles haben und wenig bedürfen, muss man einfach auch sagen. Aber es ist, glaube ich, ein wirksameres Mittel, als wir denken, um den Arm Gottes zu bewegen. Nehmen wir diesen Gedanken jetzt einfach so in die nächste Woche. Stichworte zu Glauben der Berge versetzt. Glauben, dass Gott etwas bewirken kann. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dann der fordernde Glaube, natürlich in aller Demut, ist klar. Gott ist immer noch Gott, immer noch allmächtig und so weiter. Aber wie diese Witwe, beharrlich zu sein, fordernd zu sein. Dann ein anhaltendes und ernstliches Gebet und möglicherweise Fasten. Beides hat eine Verheißung, Beten und Fasten. Und jetzt, kurz vor ich losgefahren bin von daheim, ist mir nochmal was eingefallen, was eigentlich größer ist, als der Glaube der Berge versetzt. Was ist nur größer, als der Glaube der Berge versetzt? Ist mir gerade an das habe ich nicht gedacht, das ist mir erst kurz vor. Da hat der Uli, müsste es eigentlich wissen. Genau. Da steht ja auch nochmal was Wichtiges, gell? Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glaube habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, sonst so bin ich nichts. Auch den Gedanken sollen wir mitnehmen. Glaube, wichtig. Glaube, der Berge versetzt, auch wichtig. Aber über allem muss die Liebe stehen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken für dieses Wort, das uns unheimlich herausfordert. Wir wissen, dass wir da an diesem Punkt absolut überfordert sind und gar nicht wissen, wie wir das eigentlich angehen sollen. Aber schenk, dass wir in kleinen Schritten da vorwärts gehen, ernstlich beten und mit Nachdruck auch beten. Mögest du das bewirken an uns, dass wir wirklich beharrlich sind, und aber auch wissen, dass du das Beste für uns möchtest, dass du uns nicht jeden Wunsch erfüllst, aber wir wollen einfach bitten, dass du ja Dinge bewirkst, die wir vor deinen Thron bringen und Dinge erfüllst, ja, die wir gern von Herzen uns wünschen, dass auch unsere Kinder vielleicht zum Glauben kommen. Auch viele Kinder, die hier durch die Gemeinde marschiert sind, durch alle, ja, Kinderstunden und Jungschau und Teenie und Jugend und den Glauben über Bord geworfen haben oder gar nicht angenommen haben. Ich möchte dich einfach bitten, dass du da Dinge bewirkst und ich bitte dich ganz herzlich jetzt um deinen Segen auch für den heutigen Tag. Amen.